kein Auskommen mit dem Einkommen. Entschuldigung, wir haben wieder mal ein Thema ausgesucht, das uns alle wahrscheinlich gar nicht betrifft, das uns gar nicht angeht. Ich weiß zwar, dass wir subjektiv immer wieder mal das Gefühl haben, dass so ein paar Euro mehr irgendwie ganz gut wären und dass Wünsche offen bleiben, aber am Auskommen fehlt es uns doch eigentlich nicht wirklich. Ich weiß, einige von uns sind Studenten und müssen hohe Mieten zahlen und müssen vielleicht neben Studium jobben. Aber wie sieht es in 5 Jahren bei euch aus, wenn ihr Akademiker seid und einen guten Job habt? 3 Sam 3 ist eine typische Mittelschichtsgemeinde, wo alle mehr oder weniger wohl situiert sind. Wie viele, viele andere Gemeinden auch, wie fast alle Gemeinden. Es gibt kaum Gemeinden für richtig Reiche und kaum Gemeinden für richtig Arme, sondern die meisten Christen sind in dieser Mittelschicht daheim. Wir reden also heute über ein Thema, das uns nicht persönlich betrifft. Vielleicht ja doch. Immerhin ist es ein aktuelles Thema. Wir haben Wahlkampfjahr und diese Woche hat die Linkspartei durchsickern lassen, was in ihrem Wahlprogramm stehen soll. Ich habe mich richtig gefreut in der Vorbereitung, als ich, glaube ich, am Freitag bei tagesschau.de gelesen habe, was die vorhaben. Ich habe gedacht, das passt zu unserem Gottesdienst. Alle Arbeitnehmer, die mehr als 500.000 Euro im Jahr verdienen, sollen darauf eine 100% Steuer zahlen. Über alles, was da drüber geht. Das nennt man, glaube ich, in der DDR hat es Enteignung geheißen. Heute heißt es Reichensteuer. Ich habe gestern geguckt und war enttäuscht, das ist schon wieder zurückgenommen. Nein, nein, so was Schlimmes planen wir nicht. Der Spitzensteuersatz soll von 42 auf 53% angehoben werden. Und wer mehr als 1 Million verdient, der soll eine 75% Steuer zahlen und die Managergehälter sollen nach oben hin irgendwo gedeckelt werden, dass es nicht nach oben weitergeht. Keine Ahnung, ob es wirklich Menschen gibt, die das brauchen. Ja, wäre spannend zu wissen, was ihr jetzt darüber denkt. Die Linkspartei hat gesagt, 2013 wird ein Umverteilungswahljahr, ein Umverteilungswahlkampf. Es wird darum gehen, was gerecht ist in unserer Gesellschaft, aber leider auch darum, was überhaupt umsetzbar ist mit den Mehrheiten, die es dann gibt. Es wird gehen vielleicht um das Thema der Einkommensgerechtigkeit. Unser Thema heißt kein Auskommen mit dem Einkommen. Da geht es vor allem um die untere Kante des deutschen Einkommensspektrums. Aber das hängt zusammen auch mit der oberen Kante, denn Geld gibt es nur einmal und die Frage ist auch, wie wird es verteilt. Deswegen mal ein Blick auf die Gesamtsituation. So sieht die Schichtung in der Bundesrepublik aus. In der Mitte findet ihr eine Zahl, 38.616, das ist das Durchschnittseinkommen in Deutschland. Und es gibt Menschen, die leben darunter und es gibt Menschen, die leben darüber. Ganz unten stehen Leute, die nicht arbeiten, Erwerbslose, Menschen, die von Hartz IV leben. Wisst ihr, wie hoch Hartz IV ist? Einzelne Person kriegt 382 Euro im Monat plus Mietkosten und Mietnebenkosten. Es gibt noch mal eine Gruppe von Menschen, die kriegen dieses Geld nicht, die arbeiten aber auch nicht. Das sind die ganz oben. Das sind vermögende Leute, Firmenbesitzer, die arbeiten auch nicht, sondern ihr Geld arbeitet für sie. Und für die gibt es gute Nachrichten. Das Vermögen in Deutschland wächst nämlich beständig. Hier mal eine kleine Grafik dazu von der Deutschen Bundesbank, also ganz seriös. Man kann da sehen, dass in den letzten 20 Jahren das Privatvermögen von 4,7 Billionen, eine Milliarden, auf 4.783, ich bin nicht so geübt mit großen Zahlen, 4.783 Milliarden Euro auf 10,8 Milliarden Euro gewachsen ist. Allerdings, das ist eine gute Nachricht natürlich, dass die Menschen in Deutschland immer reicher werden. Allerdings kann man auch dann auf der rechten Seite sehen, wo dieses Geld hinfließt. Die oberen 10% unserer Bevölkerung besitzen über 60% des Privatvermögens. Und wenn er dann hier mal, ups, das wollte ich nicht, wenn er mal hier guckt, dann seht er, wie es dem untersten Zehntel geht. Da ist eine Minuszahl, minus 1,6. Das bedeutet, die unteren 10% der Bevölkerung sind im Durchschnitt verschuldet. Ja, by the way, es gab den ersten Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung im September. Und dort hat sich der Hinweis gefunden, dass die aktuelle Einkommensentwicklung das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung verletze und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährde. Dieser Armuts- und Reichtumsbericht wird in den nächsten Wochen schriftlich erscheinen. Dieser Satz wird nicht mehr drin sein, weil es eine kleinere Koalitionspartei gab, die das so nicht wollte. Ja. Wer wie die Inhaber von einem bekannten Lebensmittel-Discounter-Kette in Deutschland ein Vermögen so um die 16 bis 17 Milliarden hat und dasselbige gut anlegt in Firmen, in Aktien, in Wertpapieren, der kommt auf einen Stundenlohn, wenn man das mal rechnet, ich habe eine Rechnung gefunden im Internet, von 479.000 Euro Stundenlohn. Ja, so viel mal für die oberste Spitze unserer Einkommen. Dann geht es weiter nach unten, da kommt das Top-Management und das Management ins Spiel. Und da können wir auch mal gucken, was die so verdienen, zum Beispiel die Vorstände von DAX-Konzernen. Auch die liegen deutlich wahrscheinlich über der 500.000-Euro-Grenze, die die Linkspartei da einführen wollte. Sie verdienen zum Beispiel beim Volkswagen-Konzern das 152-fache vom Durchschnittseinkommen ihrer Mitarbeiter. Am schlechtesten bei den DAX-Unternehmen, liebe Jungmanager, ist übrigens die Commerzbank, wo es nur 6-mal so viel gibt wie bei den Mitarbeitern. Der Herr Ackermann, der 2009, da stand die Zahl her, noch bei der Deutschen Bank war, der hat immerhin über das 65-fache seiner Mitarbeiter bekommen. So, das betrifft uns alles nicht, deswegen gehen wir weiter. Angestellte und Arbeiter, dort unterscheidet man auch nochmal so verschiedene Schichten, hohe, mittlere, niedrige Einkommen. Und wenn ihr das hier euch so anguckt, dann seht ihr, dass die hohen Einkommen der Angestellten noch leicht gestiegen sind in den letzten 10 Jahren. Die mittleren sind ungefähr gleich geblieben und die geringen Einkommen, guckt auch mal auf die Zahlen, sind eher noch ein bisschen gesunken. Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor und erhält weniger als 9,15 Euro brutto die Stunde. So, aber es gibt noch was darunter. So, nämlich die prekären Arbeitsverhältnisse. Das sind genau die Leute, auf die es zutrifft. Kein Auskommen mit dem Einkommen. Menschen, die arbeiten, die unter Umständen zeitlich sogar mehr arbeiten wie andere, aber eben kein Auskommen mit dem Einkommen haben. In den letzten Jahren ist dieser Sektor ganz groß geworden, sind sehr viele Menschen da reingerutscht. Dazu gehören Menschen, die nur Teilzeit- und Minijobs haben oder nur kurzfristig befristete Arbeitsverhältnisse. Dazu gehören Menschen, die im Haupterwerb nicht genug verdienen und nebenher einen 400-Euro-Job annehmen müssen, um über die Runden zu kommen. Dazu gehören Menschen, die bei Zeitarbeits- und Leiharbeitsfirmen angestellt sind. Dazu gehören auch 2011 127.000 Selbstständige, zum Beispiel Imbissbudenbesitzer, Ein-Mann-Firmen, Gebäudereiniger, Vertreter, Künstler, die nicht über die Runden kommen und Hartz-IV-Leistungen ergänzend in Anspruch nehmen müssen. Viele von diesen Menschen in diesem Bereich hier versuchen, hier hochzukommen, aber eine Untersuchung hat gezeigt, dass es nur 12,5% schaffen, dauerhaft unabhängig zu werden von diesen Leistungen. Also ganz schön schwer, von unten nach oben zu kommen. Das Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär hat vielleicht vor 100 Jahren Amerika gegolten. Hier bei uns in Deutschland funktioniert das so nicht. Ja, im letzten Gottesdienst hat die Cornelia uns beigebracht, wir sollen so auf die inneren Regungen achten. Würde mich jetzt mal interessieren, was all diese Informationen in euch für innere Regungen hervorrufen. Ich war ehrlich gesagt geschockt, als ich die Zahlen gehört habe, gelesen habe. Ich habe gewusst, dass die Schere immer weiter auseinandergeht. Aber wie weit diese Schere auseinandergeht, war mir nicht bewusst. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Man schimpft ja dann auf die Vielverdiener irgendwie. Und ich habe das Empfinden gehabt, das ist jetzt ungerecht, das kann nicht sein. Vielleicht ärgert sich jemand von euch aus ganz anderem Grund und sagt, was hat das hier vorne zu tun? Was hat es im Gottesdienst zu tun? Sozialpolitik, was will der Aufrecht eigentlich? Wahlkampf veranstalten, zum Klassenkampf aufrufen oder was kommt jetzt noch auf uns zu? Ich möchte euch beruhigen, es geht nicht weiter mit Erbschafts- und Vermögenssteuer, Reichensteuer und flächendeckendem Mindestlohn, sondern ich möchte zeigen, dass dieses Thema was mit dem Glauben, mit unserem Glauben zu tun hat. Und dass es Thema für einen Gottesdienst ist, weil es ein Thema für Gott ist. Vielleicht kennt ihr diese zwei Sätze. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ja umgangssprachlich, sind Sprichwörter. Nee, es sind Bibelzitate, die hier zusammengestellt im Timotheusbrief vorkommen, aber auch an anderer Stelle in der Bibel auftauchen. Die Botschaft, unmissverständlich, wer arbeitet, der soll auch von seiner Arbeit leben können, er soll sein Auskommen haben, soll mindestens satt werden können. Dieses Bibelwort ist kein Einzelfall in der Bibel. Schon im Alten Testament gibt es jede Menge Anweisungen dazu, wie man mit den Untersten in der Gesellschaft, meistens waren das Sklaven aus anderen Völkern, die geraubt wurden, wie man mit denen umgehen soll. Die sind nicht einfach nur Rechtlose, die man versklaven kann, sondern auch die haben ihre Rechte, Schutzrechte. Zum Beispiel in den 10 Geboten, da kommen die Sklaven vor. Wenn es um den Sabbat geht, da wird gesagt, auch dein Sklave hat den Sabbat, auch dein Sklave hat diesen Ruhetag. Das gehört zu seiner Menschenwürde. Es gibt eine Regelung um ein Erlassjahr, dass Sklaven alle 7 Jahre freigelassen werden müssen. Und wer die schwache Position der Unterschicht ausnützt, um ihr Recht zu beugen, der wird sündig, so steht es in 2. Mose 23. Quer durch die Bibel hindurch wird Gott als einer beschrieben, der parteiisch auf der Seite der Armen steht, weil er ein Gott ist, der für Gerechtigkeit einsteht. Am deutlichsten wird es vielleicht im Leben Jesu. Vielleicht kennt ihr den Lobgesang der Maria, den sie gesungen hat, nachdem sie wusste, dass sie Jesus zur Welt bringen sollte. Dort heißt es, er stößt die Gewaltigen vom Thron, er erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Da steckt ganz schön viel Sozialkritik drin. Und so wurde quasi über Jesus gesungen vor seinem Erdenleben. Er selber hat von sich gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Jesus hat sehr viel Zeit mit armen Menschen verbracht, hat sie seine Wertschätzung spüren lassen, hat ihnen geholfen, hat seine Jünger aufgefordert, dabei mitzumachen. Matthäus 25 zum Beispiel in dieser Weltgerichtsrede, da sagt Jesus, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und davor werden so mildtätige Dinge, was wir heute der Diakonie zuschieben, aufgezählt. Was Jesus in Bezug auf die Armen gelehrt hat, war nichts Neues, sondern was Vergessenes, was es auch schon im Alten Testament gab. Auch dort wurde dazu aufgerufen, Armut zu bekämpfen und Leiden zu lindern. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Wenn bei dir ein Armer lebt, irgendeiner deiner Brüder in irgendeinem deiner Stadtbereiche in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht hartherzig sein. Du sollst deinen armen Bruder deine Hand nicht verschließen. Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht, du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Also, zu alttestamentlichen Zeiten und zur Zeit Jesu gab es genauso wie heute Arme und Reiche, unterschiedliche Schichten. Und das Anliegen Gottes ist Gerechtigkeit und es hat auch was mit Ausgleich zu tun. Jeder soll haben, was er zum Leben braucht, und die Wohlhabenderen in Gottes Volk, die haben deswegen eine Verantwortung für die anderen. Sie sollen helfen und sie sollen teilen. Und damit sind wir dann auch bei uns schon angelangt. Was bedeutet es für uns als Mittelschichtler und als Christen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und in der die gegenseitige Verantwortung füreinander immer mehr an Bedeutung verliert, Ellbogenmentalität sich breit macht und der Sozialstaat ausgedünnt wird? Spannende Frage. Man kann sie noch größer stellen, diese Frage. Was bedeutet es für uns, dass wir in einer Welt leben, in der 1,2 Milliarden Menschen als arm gelten und 870 Millionen Menschen dauerhaft hungern und unterernährt sind? Was ist unsere Verantwortung? Meine erste Antwort: Wir sind nicht betroffen, aber wir sind zuständig als Christen. Als Christen können wir nicht wegschauen. Jesus will, dass wir uns diese hässlichen Tatsachen immer wieder sagen lassen, dass wir hinschauen, dass wir handeln, um diese Ungerechtigkeit und das Leiden von Gottes geliebten Menschen, die so gleich wertvoll sind wie wir, zu mindern. Das Zweite, wir können auch was tun. Und da habe ich vier Unterpunkte. Wir können Unrecht beim Namen nennen. Die Armut der einen, der vielen, hängt vor allem mit dem Reichtum der wenigen zusammen. Alle Menschen, das sagen ja viele Studien, könnten auf dieser Erde satt werden. Alle Menschen könnten ihr Auskommen haben, aber Eliten reißen an sich, was sie bekommen können, rücksichtslos an Geld, an Besitz, an Macht und neuerdings sogar an Wasser oder an Land, Landgrabbing, oder ihr habt gehört von den Vorhaben, vielleicht die Wasserversorgung zu privatisieren, sodass man Wasser kaufen muss bei einem Privatinvestor. Dadurch geraten schwache Mitglieder unserer Gesellschaft immer weiter in Abhängigkeit und werden ausgenützt. Das ist das Gegenteil von Nächstenliebe. Das ist Unrecht, das ist Sünde und das muss auch so benannt werden. Die Propheten im Alten Testament haben das immer wieder getan und Jesus hat es auch getan und wir sollen es auch tun. Unrecht beim Namen nennen. Das Zweite, wir können uns einsetzen für gerechte Strukturen. Wir leben in einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Klar, wer Geld hat, hat Macht. Aber wir alle haben wenigstens eine Wählerstimme. Wir können wählen. Wir können an Meinungsbildungsprozessen teilnehmen. Wir können in Parteien gehen. Wir können uns engagieren in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir sollen dabei nicht nur unsere Mittelstandsinteressen verteidigen oder unseren europäischen Wohlstand, sondern als Christen sollen wir einen Blick haben für die Bedürfnisse der Armen hier bei uns und auf der ganzen Welt und für die eintreten. Das Dritte, was wir machen können, ist, wir können uns genügen lassen und teilen. In der Bibel wird an ganz vielen Stellen vor den Gefahren des Reichtums gewarnt. Für uns in Deutschland ist Reichtum aber ein Leitbild. Aber es ist kein biblisches Leitbild, reich zu werden, möglichst noch mehr immer zu haben. Für die Gesellschaft, für unser globales Miteinander geht es um Gerechtigkeit Und für uns persönlich geht es in dem Zusammenhang um Genügsamkeit, um Zufriedenheit mit dem, was wir haben. In Sprüche 30, Vers 8 und 9 betet jemand: Lass mich weder arm noch reich sein, gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche, Gott, und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Das ist so ein Gebet um Genügsamkeit, würde ich sagen. Und um das, dass wir das Auskommen haben, aber kein Reichtum unbedingt. Was brauchen wir eigentlich wirklich zum Leben? Auf was könnten wir vielleicht verzichten? Wo könnten wir Mittel freimachen, um anderen abzugeben, die es brauchen? Können wir in der Art und Weise, wie wir einkaufen und konsumieren, darauf achten, dass auch die Näherin in Bangladesch, der Kaffeebauer in Lateinamerika, die Bauern in Deutschland und die Bediensteten in der Gastronomie ihr Auskommen bekommen? Da, glaube ich, gibt es ganz viele Möglichkeiten für uns, uns gut zu verhalten. Das vierte zielt so ein Stück auch auf Gemeinde. Wir können eine Kultur von Gleichwertigkeit und Solidarität leben. Vor Gott sind wir alle gleich. Da gibt es keinen Status- und Wertunterschied zwischen einem Teilzeitbeschäftigten, Leiharbeiter und einem Milliardär. Wir machen nachher Abendmahl. Wäre das denkbar für uns, dass so ein Einkommensmillionär neben einem Hartz-IV-Empfänger steht und das Abendmahl an ihn weiterreicht und ihn als Bruder empfindet? Vor Gott wird keiner hofiert, keiner wird übersehen. Lasst uns das in der Gemeinde ernst nehmen und alle gleich wert achten und keine Hackordnung aufbauen und keine Statusunterschiede hinnehmen. Lasst uns einander helfen, wenn wir Menschen unter uns haben, die in Schwierigkeiten, auch in finanziellen Schwierigkeiten stecken. In der ersten Gemeinde in Jerusalem wurde protokolliert, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. So war das in den ersten Tagen der Christenheit, sehr, sehr radikal. Ich weiß nicht, ob wir dahin kommen, aber ich glaube, wir sind aufgefordert, gegenseitig Verantwortung füreinander zu übernehmen. Zu gucken, was kann mein Besitz Gutes tun, vielleicht für andere, die hier auch sitzen. Ich glaube, wenn wir das leben, zeigen wir was von der Gesellschaftsordnung, die Jesus haben will, diesem Reich Gottes geben wird. Und es wird eine einladende Ausstrahlung für andere haben. Amen. Ihr seht, hier ist der Tisch gedeckt. Wir wollen Abendmahl feiern heute. Ihr alle seid eingeladen, daran teilzunehmen. Soll sich niemand ausgeschlossen fühlen, soll sich aber niemand auch genötigt fühlen, teilzunehmen gegen seinen Willen. Die Einladung wäre, einen großen Kreis zu bilden um die Bänke, wie wir das oft machen. Diejenigen, die nicht teilnehmen wollen, müssen sich überlegen, ob sie in der Mitte sitzen bleiben wollen, sich so dann wie im Zoo vielleicht vorkommen, oder mit rausstellen und dann einfach Brot und Wein weitergeben, ohne selber teilzunehmen. Es wird so sein, dass auf der Seite hier das Abendmahl mit Saft gefeiert wird und auf der Seite mit Wein. Jetzt erst aufstellen, dann mit dem Lied. Erst Lied und dann aufstellen. Also gut, ihr habt noch Zeit. Es gibt jetzt erstmal noch ein Vortragslied vom Musikteam und dann könnt ihr den Kreis bilden.